Heute am Ostersonntag feiern wir den Triumph von Jesus Christus. An Karfreitag haben wir den Sieg, an Sieg Jesus gefeiert und daran gedacht, er hat den Sieg vollbracht. Und heute feiern wir den Triumph von Jesus Christus. Er ist auferstanden. Bevor Jesus starb, da rief er vom Kreuz herunter und sagte, es ist vollbracht. Ich würde sagen, jetzt ist fertig. Es ist alles getan. Er hatte den vollen Preis bezahlt für die ganze Menschheit. Und der Weg zu Gott war nun frei und ist immer noch frei. Danach kommt ein Mann, eigentlich zwei Männer, kommen dann ins Spiel, über die man nicht so sehr viel hört und auch nicht so oft darüber gepredigt wird. Und ich lese mal Matthäus Kapitel 27 von Vers 57 an. Matthäus 27 von Vers 57. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathäa stammte, ein Jünger Jesu war. Im Johannesevangelium steht noch der Satz dazu. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Er, nämlich Josef, er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote sollte Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in das noch nicht benutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria und Magdalena und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Und dann lese ich noch zwei Verse aus dem Johannesevangelium, was das noch ergänzt. Johannesevangelium 19, 39. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Und die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Von zwei Männern ist hier die Rede. Der Josef von Arimathäa und der Nikodemus, der uns vielleicht bekannt ist, eben als von ihm geschrieben steht, dass er in der Nacht zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, wie kann ich von Neuem geboren werden. Diese beiden Männer waren, wie es hier heißt, Jünger, sie glaubten an Jesus, sie hatten irgendwie einen Bezug zu ihm, irgendwie, aber aus der Ferne heraus. Sie waren heimlich, also sie waren nicht so die Offensiven. Sie glaubten zwar schon an Jesus, aber niemand wusste das groß. Und ich glaube, dass sie bei der Kreuzigung dabei waren. Wahrscheinlich in einem bestimmten Abstand von der Ferne das beobachtet. Und das war ja eine dramatische Geschichte. Es muss ziemlich emotional und berührend gewesen sein, wenn man das so gesehen hat. Jedenfalls bei diesem Ereignis, als Jesus gestorben ist am Kreuz, da hat etwas in ihnen stattgefunden. Etwas muss passiert sein, denn plötzlich waren sie nicht mehr erschrocken. Sie waren mutig, sie waren unerschrocken. Als sie Jesus so sahen, da ging es ihnen ins Herz. Da ist etwas mit ihnen passiert und haben ihn erkannt, wer er wirklich ist. Selbst der Hauptmann, von dem Hauptmann wird berichtet, dass er sagte, als Jesus gestorben ist, wahrlich, dieser war tatsächlich der Sohn Gottes. So ein heidnischer, römischer Mann hat es auf einmal verstanden, etwas ist passiert. Das ist nichts Gewöhnliches, was hier passiert. So Josef kam heraus aus der Defensive, heraus aus der Versenkung, heraus aus der Angst. Er hatte die Angst abgelegt. Egal war es ihm nun, ob es seinem Ruf schaden würde oder was die Öffentlichkeit dazu sagen würde, was die Kollegen sagen würden. Jetzt war es ihm plötzlich egal. Er trat heraus an die Öffentlichkeit. Man könnte sagen, lieber spät als nie. Sie stehen zu Jesus, beide, Nikodemus und Josef. Wenigstens jetzt, Jesus ist zwar tot in dem Moment, aber sie stehen zu ihm. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns als Christen zu Jesus Christus stellen, dass das überhaupt nicht die Frage ist, sondern wir stellen uns hundertprozentig zu Jesus. Ja, wir bekennen, wir sind Jünger Jesu, wir sind Kind Gottes. Ja, wir glauben an Jesus Christus. Wir stehen zu ihm. Und ich glaube, gerade jetzt an Ostern, wo ja das Familienfest, wie es allgemein genannt wird, das Familienfest ausfällt, wir sagen können, worum es wirklich geht, was wir wirklich feiern. Es ist ja gerade so, hat da so jemand die Idee gehabt, einen stillen Flashmob zu machen und auf die Straße vor dem Eingang zu schreiben, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist passiert, ich habe heute Morgen ein Bild gesehen, tatsächlich passiert. Und das finde ich eine coole Sache, also eine Botschaft, die Leute spazieren über die Nachricht, Jesus ist auferstanden. Genau richtig, sehr gut. Also ein klares Bekenntnis, das fordert Mut. Also für Josef forderte es total Mut. Er war ein einflussreicher, reicher Mann, der zum Rat gehörte. Und Nikodemus, er war ein Schriftgelehrter. Und die Schriftgelehrten waren bekannterweise eben nicht für Jesus. Und jetzt geht Josef jetzt hin zu Pilatus und sagt zu ihm, gib mir den Leichnam von Jesus. Und der Pilatus sagt, ach, ist der schon tot? Lesen wir in einem anderen Evangelium, ach, ist der schon tot? Erkundigt sich, ob es auch nun wirklich so stimmt, damit er den nicht womöglich noch retten will. Ob es tatsächlich, da wird ihm berichtet, ja, er ist gestorben, okay, gut, du kannst den Leichnam nehmen. Und so nehmen Nikodemus und Josef den Leichnam, den Leib Jesu vom Kreuz. Und jetzt wird noch berichtet, dass Nikodemus 100 Pfund Myrrhe und Aloe bei sich hatte. Ich weiß nicht, ob man sowas im Nachtkästchen hat oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Schrank versteckt, normalerweise immer bei sich hat oder was Nikodemus vorhatte, wie er dazu kam, hat er das am Ende geplant, hat er das schon vorgehabt, das zu tun. Wir wissen es nicht, aber es deutet fast darauf hin. 100 Pfund. Das war die übliche Menge, die man benutzt hatte, um bedeutende Menschen zu salben und einzubalsamieren. Es war ein Wagnis, einen Verfluchten, und so war das, wer am Kreuz hing, am Pfahl hing, war ein Verfluchter, Abschaum sozusagen, nicht mehr zu achten. Es war ein Wagnis, einen Verfluchten bei den Israeliten zu bestatten und dann noch auf diese Art und Weise. Das war offener Protest gegen seine Verurteilung und das konnte man sich eigentlich nicht leisten. Aber ihnen war es egal. Ihnen war es egal. Josef leiht sogar noch seine Grabkammer aus. Und es war ja im wahrsten Sinne ein Ausleihen. Seine Grabkammer, die er für sich hatte machen lassen. Sie verzichten auf das Passamahl. Sie hatten nämlich einen Toten berührt und wer einen Toten berührt hatte, durfte nicht am Passamahl teilnehmen. Er galt als unrein. Auch hatten sie keine Zeit für das. Sie waschen den Leib Jesu, sie hüllen ihn in die Tücher, die sie mitgebracht haben. von den Beinen angefangen, immer wieder vermischt mit diesem Myrrhe und Aloe, Spezereien, klebrige Sache. Und am Kopf haben sie ein extra Tuch gehabt, um sein Haupt einzuwickeln, sodass er wirklich dann wie eine Mumie aussah. Ich sage das so genau deshalb, weil man muss sich mal vorstellen, wie das der Engel denn gemacht hat oder Jesus selber, aus dieser Mumienumhüllung wieder freizukommen. Es ging wie ein Lauffeuer durch die frommen Kreise. Man berichtete und sagte, man hätte Jesus in das Grab, Felsengrab hineingetan von Josef und Arimathea. Und die Frauen haben das erfahren. Sie haben es den Jüngern gesagt. Es verbreitete sich überall in der Gegend. Man hat Jesus in das Grab getan. Und Josefs Garten war plötzlich ein Gesprächsthema. Es wird berichtet, dann verschließt er das Grab mit einem außerordentlich großen Stein. Im Markus-Evangelium steht es, ein außerordentlich großer Stein. Man sagt oder man schätzt, dass dieser Stein wahrscheinlich 1,5 bis 2 Tonnen schwer war, so wie mein Passat vielleicht. Und es war so angeordnet, also er war rund gehauen. Und man hatte vor das Grab, vor das Loch, eine Rinne gehauen und der Stein stand in der, hat man in die Rinne hineingestellt und mit einem Keil gesichert, sodass, wenn es verschlossen werden sollte, man nur den Keil weghauen musste und dann rollte der Stein selbstständig vor die Graböffnung. Und das ist damit gemeint, er verschließt das Grab mit diesem Stein. Das Grab wurde zum Brennpunkt. Die Pharisäer, sie befürchteten, als sie das gehört haben und so wie es jetzt weitergegangen ist, sie befürchteten, dass Jesus die Wahrheit gesagt hatte. Also das ist meine Überzeugung, dass sie wirklich befürchtet haben, hoffentlich stimmt das nicht, was er vorausgesagt hat. Nämlich er hat gesagt, ich werde sterben und am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Und sie befürchteten, dass das tatsächlich die Wahrheit sein würde. Die Jünger rechneten überhaupt gar nicht damit. Die Jünger glaubten nicht an die Auferstehung. Sie hatten das x-mal gehört. Jesus hat es ihnen immer wieder gesagt. Aber sie verschanzten sich in ihren Häusern und sie trauerten. Ich glaube, der Pilatus, also der war ja vieles gewohnt, aber jetzt hatte man um den Leichnam, jetzt kommt hier der Oberpriester mit seiner Delegation mit einem neuen Anliegen. So etwas gab es noch nie. Und der Oberpriester sagte zu Pilatus, wir haben uns erinnert daran, was er gesagt hat. Wir haben uns erinnert, dass er gesagt hat, er würde wieder lebendig werden. Aber das darf auf keinen Fall passieren. Niemals darf das geschehen. Deswegen bitten wir dich, dass du Wachen davor stellst, um dieses Grab zu bewachen, damit nicht am Ende die Jünger kommen würden und ihn rausholen und dann sagen, ja, die Prophetie hat sich erfüllt, er lebt, er ist auferstanden. Die Jünger, die waren zu nichts in der Lage, schon gar nicht den Leichnam zu stehlen. Sie waren zu nichts in der Lage. Sie glaubten ja nicht mal an eine Auferstehung. Der Garten Josefs wurde zum Sperrgebiet ernannt. Hochsicherheitstrakt, könnte man sagen. Bewachung einer Leiche. Die römische Wacheinheit war nicht etwa zwei kleine Soldaten mit Miniröckchen und mit Holzschwertchen, die ein bisschen fuchtelten, überhaupt gar nicht. Also eine römische Wache waren 16 bewaffnete Kampfmaschinen, die das Objekt jetzt nun und das Gelände drumherum bewachten und beschützt haben. Und sie haben sich abgelöst, so war eigentlich der Plan, dass sie sich ablösen und immer wieder Schichten einlegen, die wach bleiben, und haben das Gebiet drumherum abgesperrt und sozusagen gesichert. Diese Männer hatten einen Eid auf ihren Tod geleistet, dass sie alle Befehle ausführen würden. Auch wenn der Auftrag unsinnig erschien, nahmen sie die Sache sicherlich ernst. Dazu kam das Siegel. Jetzt wurde der Stein oder das Grab noch versiegelt. Man nahm einen Tonklumpen, der wurde oben an den Felsen geklatscht und der andere an den Stein und dann mit einem Seil, also das Seil hineingedrückt und an dem unteren Teil, an dem anderen Klumpen reingedrückt. Und dann hatte man noch das Siegel oder das Wappen von dem Statthalter hineingedrückt, um zu sehen, das ist amtlich, es ist versiegelt, es ist alles in bester Ordnung und niemand wird dieses Siegel öffnen. Der Stein bleibt vor dieser Öffnung stehen. Niemand würde jetzt den Leichnam stehlen können. Selbst wenn der Tote lebendig werden würde, käme er nicht raus. Er kriegt den Stein nicht weg. Er ist so schwer, er kommt nicht raus. Selbst und wenn es ihm gelingen würde, mit übermenschlicher Kraft und den Stein wegbringt und er käme aus dem Grab heraus, dann würde er empfangen werden von 16 Kampfmaschinen. Die würden ihn sofort wieder töten und wieder rein und Stein wieder drauf. Und er würde nie, nie, nie zum Leben kommen. Das war der Plan. Endlich ist Jesus tot. Und so sollte es sein, die Pharisäer freuten sich, der Satan freute sich, also wir haben gesiegt, jetzt endlich haben wir es geschafft, diesen Aufrührer aus dem Weg zu schaffen. Was passierte mit Jesus? Er sitzt also im Grab und dann heißt es in der Bibel, dass sein Geist hinabfuhr in das Totenreich. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern oder den Verstorbenen im Gefängnis, nämlich im Totenreich, seinen Sieg verkündigt. Wie muss man sich das vorstellen? Das Totenreich oder der Hades. Man muss sich das so vorstellen, ich will es mal versuchen aufzumalen. Es ist das Totenreich ist in zwei Bereiche aufgeteilt, in zwei Bereiche, und zwischen diesen Bereichen ist eine große Kluft, die nicht überwindbar ist. Man kann nicht von hier nach da und nicht von da nach da kommen. Und Jesus erzählt eine Geschichte vom armen Lazarus und vom reichen Mann, und da gibt er einen Einblick darin, was das Totenreich ist und wie das Totenreich ist. Und zwar berichtet Jesus dort, dass die eine Seite des Totenreiches für die Menschen ist, die verloren sind, die ohne Gott gelebt haben. Also Menschen ohne Gott gelebt haben. Das war damals der reiche Mann, der dort hineingekommen ist, der gottlos gelebt hatte. Und auf der anderen Seite, da war dieser gottesfürchtige, arme Lazarus hingekommen. Das waren die Menschen, die mit Gott gelebt haben. So, der arme Lazarus und hier oder der Schoß Abrahams, wie es Jesus nennt. Und jetzt sind hier überall Menschen. Es sind hier überall Menschen und da Menschen. Und auch in diesem Bereich, überall sind Menschen. Überall Menschen, die gestorben sind. Diejenigen, die mit Gott gestorben sind und diejenigen, die hier ohne Gott gestorben sind. Also diese Wahrheit ist wirklich biblisch fundiert und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt in diesem Beispiel, was Jesus erzählt, da sagt der Mann, dieser reiche Mann, er kann hier rüberschauen und er sieht hier den armen Lazarus in den Armen von Abraham liegen, wie es ihm gut geht und wie er jetzt getröstet ist und so weiter. Und er schreit zu ihm rüber und sagt, schick doch mal den Lazarus rüber, damit er mir hier ein bisschen was zu trinken gibt, weil ich leide hier. Und Abraham ruft rüber zu dem und er sagt, selbst wenn er es wollte, es geht nicht, es ist eine große Kluft zwischen uns und zwischen dir und niemand von hier kann nach da kommen. Und niemand kann von da nach da kommen. Also hier will man auch gar nicht drüber kommen. Es ist unmöglich. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus, also sein Leib war im Grab. Und jetzt ist Jesus Christus, kommt hier in diesen Bereich rein des Totenreiches, des Hades und er verkündigt seinen Sieg. Er evangelisiert nicht, weil da geht es nichts mehr zu evangelisieren. Es ist schon entschieden. So, oder er verkündigt seinen Sieg. Er sagt, es ist vollbracht. Ich habe das Werk vollendet. Ich habe gesiegt. Die Schuld ist bezahlt. Das Kreuz. Ich war bis zum Schluss dort, hat er hier verkündigt. Und später heißt es, dass er dann mit den Menschen die mitgenommen hat, das Gefängnis gefangen geführt. So kennen wir das in diesem Text. Also es ist tatsächlich so, dass diese Seite jetzt, heute, zu diesem Zeitpunkt, diese Seite des Totenreiches leer ist. Das heißt, wenn du ein Christ bist, ein Kind Gottes bist und du stirbst heute, dann bist du bei Jesus. Amen? Dann bist du bei Jesus. Der Paulus, er sagte, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Jesus zu sein. Er sagte nicht, ich habe Lust abzuscheiden, um dann im Totenreich hier zu sein, sondern um bei Jesus zu sein. Er hat es verstanden, es ist, wenn wir jetzt sterben als Christen, dann sind wir bei Jesus Christus. Das ist etwas total Starkes. Leider dieser Bereich, und wir dürfen das nicht verschweigen, hier sind immer noch die Menschen, die nicht in Gott gestorben sind. Und wenn ein Mensch heute stirbt, der nicht in Gott ist, dann wird er in diesem Bereich sein. Und das ist kein schöner Bereich. Und das ist noch nicht das Ende, sagt uns die Bibel, sondern es heißt, dass diese Menschen auf das Gericht warten. Und wenn das Gericht gesprochen wird, wird es auch nicht positiv ausfallen, weil eben die Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Das ist eine sehr ernste Botschaft, die wir in Betracht haben müssen und wo wir auch mutig genug sein müssen, um das zu sagen. Für uns als Kinder Gottes, wir haben eine gute Zukunft. Wir haben eine gute Zukunft, der wir entgegengehen können. Was immer kommt, wenn wir sterben, werden wir bei Jesus sein. Halleluja. Das ist etwas Starkes. Nach 3 Tagen, beziehungsweise am 3. Tag, passieren Wunder über Wunder. Und so ist Gott, übernatürlich. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des 1. Tages der neuen Woche kamen Maria und Magdala aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Die Jünger waren immer noch versteckt in ihren Häusern irgendwo, in Trauer. Die Frauen, und das ist also ein Lob auf die Frauen, den Frauen war das scheinbar egal. Egal, sie wollten dort sein, wo ihr Meister war. Sie wollten noch einmal dahin gehen. Die Frauen, sie gehen zum Grab. Und das war mir noch nie so bewusst, aber diese drei Frauen bekommen hautnah mit, wie Jesus Christus aufersteht. Sie sehen zwar nicht, wie er aufersteht, aber sie sehen und merken, wie die Erde bebt. Sie sehen den Engel. Sie sehen, wie dieser streitbare Held. Engel sind streitbare Helden. Das sind Kraftprotze. Sie können alles tun, wozu sie Gott beauftragt. So dieser Engel, er kommt und sie sehen ihn. Und er wälzt den Stein weg, wo man normalerweise 20 Männer gebraucht hätte. Er wälzt den Stein weg wie ein kleines. Und sie sehen, wie die Soldaten, die Kampfmaschinen umfallen wie die Mücken. Vorher zittern sie noch und oh, was passiert? Und dann fallen sie zu Boden. Und die Bibel sagt, sie liegen da wie tot. Diese mutigen Frauen, ich stelle mir das so plastisch vor, 16 Leute, da liegen überall die Soldaten und sie kommen da rein und sie steigen über die Männer, die hier wie tot da liegen, und um hinzukommen, wo der Engel auf dem Stein sitzt. Irgendwie war Jesus aus der Mumie rausgekommen. Irgendwie hat er sich befreit, oder der Engel hat ihn befreit. Wir wissen es nicht ganz genau. Jedenfalls, er war auferstanden. Und interessant ist auch, es lag nicht die leere Mumie da drin. Irgendwie so enthüllt raus, geflutscht. Sondern die Bibel berichtet uns, dass die Grabtücher ordentlich zusammengelegt dort lagen. Vielleicht hat es meine Frau daher, denn nämlich immer, wenn wir auf Reisen gehen oder weggehen oder in Urlaub oder sonst wohin fahren, dann geht sie nochmal durch die Wohnung und macht alles sauber und alles ist gut und alles ist korrekt und schön. Es könnte nämlich jemand, falls wir nicht mehr zurückkämen, käme jemand vielleicht hinein und könnte sehen, wie es bei uns ausgesehen hat. Und das muss ordentlich sein. So, also war Jesus oder der Engel sehr ordentlich, alles schön hingelegt. So, wenn schon, das Grab leer, alles schön, das Bett gemacht sozusagen. Und weggegangen. Und der Engel, er sagt zu den Frauen, fürchtet euch nicht, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Schaut, die Frauen haben zuallererst die Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus gehört. Die Frauen, die man damals eigentlich gesagt haben, kommt, seid ruhig, ihr habt eh keine Ahnung, mischt euch nicht ein, macht das Essen und gut esst und geht weg. Und die Männer machen das und die Männer waren im Vorrang und die haben sich mit Theologie ausgekannt und sie haben sich damit beschäftigt. Aber diese Frauen, deren Herz an Jesus hing, sie haben es als allererstes gehört, Jesus ist auferstanden. Und dann der Engel nimmt sie mit hinein und sagt, guck mal hier hat er gelegen und hier so die Grabtücher und aber er ist weg. Und die Frauen sind natürlich voll geblättet und er sagt, geht hin und sagt es euren Brüdern und in Galiläa, also da wird er sich dann offenbaren, aber geht hin und erzählt es ihnen. Der Tod konnte ihn nicht halten, sagt die Bibel. Manche Dinge, die Gott verheißt, um die Gott geplant hat. Manche Dinge, sie werden passieren, war egal, ob das Menschen glauben oder nicht glauben, egal, ob das Menschen verhindern möchten oder nicht, es wird einfach passieren. Manches wird von Menschen beeinflusst, was Gott möchte. Das ist die andere Seite. Und Gott hat einen wunderbaren Plan und manche Menschen, sie möchten den Plan Gottes nicht erfüllen, auch für ihr eigenes Leben, und entscheiden sich dagegen. Und dann erfüllt sich das nicht so, wie das der Herr gedacht hat. Aber manche Sachen, es kann man nicht beeinflussen. Es ist einfach beschlossen von Gott und es geschieht so. Und so war es mit der Auferstehung. Der Erlösungsplan, den Gott beschlossen hatte mit Jesus zusammen, konnte niemand und nichts verhindern. Halleluja. Und Jesus wird wiederkommen und auch das wird niemand verhindern. Ob das Menschen glauben oder nicht glauben, ob sie sagen, das ist doch alles nur ein Mythos, das ist doch nur alles ein Märchen, eine Geschichte. Egal, ob sie es glauben oder nicht, aber Jesus Christus wird wiederkommen, so wie es in der Bibel steht. Ob man das glaubt oder nicht, besser man glaubt daran. Die Pharisäer sagten, was nicht sein darf, kann nicht sein. Sie geben den Wächtern Geld, nämlich als die wieder zu sich kamen. Als sie wieder zu sich kamen, dann stellten sie erschreckt fest, Stein auf der Seite, Grab leer, niemand da. Sie dachte, das gibt's doch nicht, was ist hier passiert? Also die armen Kerle, also die waren wirklich nicht zu beneiden. Jetzt, was machen wir? Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn herausgefunden worden wäre, dass die geschlafen hätten, nicht richtig bewacht hätten, man hätte sie lebendigen Leibes angezündet, man hätte sie mit dem Tod bestraft, sie hätten null Chance gehabt. Und mit dieser Not eigentlich rennen sie dahin und sie sagen, wir wissen nicht, was los ist, aber es war plötzlich helles Licht und Ching-Chang und irgendeine Gestalt kam und als wir wieder aufwachten, war er weg. Und dann haben sie ihnen Geld gegeben, Pharisäer, Geld gegeben, damit sie still sind und sie würden sie schützen und sie sollen sagen, sie wären eingepennt und dann hätte man den geklaut. So, also das war deren Plan. Jesus sollte nicht leben. Es war so lächerlich, Gottes Plan aufzuhalten. Es war so lächerlich. Jesus erschien danach noch über 500 Menschen, die bezeugen konnten, dass er am Leben war. Juden und Römer mussten zugeben, das Grab ist leer gewesen. Die Wachen, das Siegel, die Pharisäer, nichts konnte Jesus aufhalten, den Erlösungsplan zu Ende zu bringen, das Grab zu verlassen und lebendig zu werden. Halleluja. Das finde ich so erstaunlich, ich finde es so stark, was sich Gott vorgenommen hat. Das wird niemand aufhalten. Und es war so peinlich für die Pharisäer, es war mega peinlich. Also der Messias lebt. Ja, sie haben schon gedacht, jetzt haben wir alles erledigt, aber der Messias lebt anscheinend. Und die Frauen, die nicht viel zu sagen hatten, sie rennen los, um den Jüngern, um den Männern die Botschaft zu überbringen. Peinlich wiederum für die Jünger. Und auf dem Weg dahin zu den Männern, da plötzlich, Matthäus 28, Vers 9, plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Diese Frauen, ich weiß nicht, wie sie das alles emotional verkraftet haben. Erstmal die Erdbeben, Engel, helles Licht und Grab leer. Und jetzt mit der Botschaft, Jesus ist auferstanden, hat der Engel gesagt, rennen Sie los zu den Jüngern, um ihnen Bescheid zu sagen. Und nicht weit weg vom Grab, da kommt der Auferstehende, Auferstandene auf sie zu und redet mit ihnen, zeigt sich ihnen als Beweis noch, ja, braucht keine Angst haben, es ist alles gut, ich bin wieder hier, sagt es meinen Brüdern. Hammerbegegnung, die diese Frauen gehabt haben mit dem Auferstandenen. Und es war so anders als vorher, wie sie ihn vorher gekannt haben. Es war etwas Neues geworden. An einer Stelle heißt es, ich habe den Auferstehungsleib noch nicht. Ich bin noch nicht voll verklärt, oder wie er das nennt. Etwas ist geschehen in ihm. Während diese Frauen eine wunderbare Begegnung machen, machen die anderen, die Frommen, die Pharisäer, Schadensbegrenzung. Wenn man diese Sache, diese wunderbare Tatsache und Geschichte, wenn wir die zusammenfassen wollen, dann hat es eine große Bedeutung für uns. Und ich will nochmal daran erinnern. Jesus erlebt und wir bekennen uns zu ihm. Amen. Wir bekennen uns zu ihm. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, sondern ich bekenne und sage ja zu dem, was geschehen ist. So, wir bekennen uns zu Jesus Christus, wie Josef und wie Nikodemus es getan haben. Der Tod am Kreuz war die Sühne, die Bezahlung des Preises. Die Auferstehung, der Triumph, das Zeichen, der Beweis dafür, Jesus lebt. Und wir können gut und gern dazu stehen und sagen, wir glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Er lebt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Das ist der Grund, warum wir feiern. Christen, Kinder Gottes, haben eine gute Zukunft. Wir gehen auf das Finale zu, kann man sagen. Die Bibel sagt, dass der Fluch des Gesetzes überwunden worden ist. Weil verflucht ist der, der am Holz hängt. Und Jesus hat diesen Fluch ein für alle Mal ausgelöscht, überwunden, entkräftet. Jetzt sind wir mit Jesus Christus unterwegs. Seine Auferstehungskraft ist in uns. Die wird im Neuen Testament erwähnt, die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Das heißt, die Kraft, die Autorität, die nötig war, um Jesus wieder lebendig zu machen, aus dem Grab herauszuholen, diese Auferstehungskraft ist in den Kindern Gottes. Halleluja. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Wir sind keine arme Schlucker, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist und ängstlich durchs Leben gehen müssen. Nein, sondern wir sind erfasst von Jesus Christus und seine Auferstehungskraft ist in uns. Am Anfang, als dieser Kalender lief und über den König Jesus berichtet hat, da hieß es immer wieder, kennst du ihn? Kennst du ihn? Ich glaube, auch wenn wir schon lange Christen sind und Jesus nachfolgen, dann sind wir in einem Prozess, wo wir ihn immer besser kennenlernen. Und wir entdecken immer wieder neue Facetten und neue Seiten an Jesus Christus, wo wir sagen, wow, das habe ich so jetzt noch gar nicht gesehen. Aber wenn heute Morgen jemand zuschaut, der diese Frage nicht mit Ja beantworten kann, kennst du ihn? Aber wenn du ihn gerne kennenlernen möchtest, dann ist heute ein wunderbarer Tag dafür. Er ist eigentlich prädestiniert dafür, um Jesus Christus aufzunehmen in das Leben. Wie geht das? Es ist ganz einfach. Du musst nur einfach wollen, dass Jesus in dein Leben kommt und erkennen, dass es notwendig ist, dass du Jesus Christus brauchst. Und dann kannst du beten und zu ihm sprechen und sagen, Jesus Christus, hier bin ich. Ich glaube, dass du gestorben bist und auferstanden bist, dass du lebst. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung von all meiner Schuld. Reinige du mich jetzt und komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich will dir nachfolgen. Wenn du so betest und so sprichst, dann wird Jesus Christus gerade jetzt eingezogen sein in dein Herz, in dein Leben. Und du kannst mit ihm unterwegs sein. Und du kannst ihn als deinen Herrn haben und mit ihm den Weg, den Rest deines Lebens gehen. Das ist etwas Großartiges. Es ist wunderbar. Es ist ein guter Tag. Es ist ein Tag, an dem wir feiern. Jesus, sein Triumph, seine Herrlichkeit und seine Stärke. Das werden wir jetzt gleich noch einmal tun. Und ich möchte herzlich dazu einladen, lasst uns noch einmal Jesus Christus die Ehre geben. Aus Dankbarkeit, aus einfach der Erkenntnis heraus. Jesus, du hast alles für mich getan und deshalb bin ich dir dankbar. Wir werden gleich mit dem Lobpreisteam noch einmal singen und den Herrn noch mal ehren. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon und ich möchte euch einen wunderschönen Sonntag, Ostersonntag wünschen. Habt eine gute Zeit und eine gute nächste Woche. Wir haben ja noch einen Feiertag dazu. Seid gesegnet und ermutigt und vergesst nicht, Jesus Christus ist mit uns, der Auferstandenen. Und ich sage Tschüss.